Wenn du dann durch so ein Feld läufst, wo du dann so viele, viele Kühe auf einmal hast, dann ja, musst du irgendwie Slalom laufen, was das Thema Kot angeht. Das ist dann auch schon eine Herausforderung. Aber einfach die Kuhglocken, so mein persönliches Geräusch der Alpen, einfach so wahrzunehmen, dass du in Verbindung mit dem rauschenden Wasser, mit dem Wind, der geht, es ist einfach ja, mindblowing, würde ich sagen.
Hast du schon einmal darüber nachgedacht, die Alpen zu Fuß zu überqueren? Wir packen erneut die Folge mit Patrick aus und präsentieren seine Alpenüberquerung. 12 Tage ist er von Garmisch-Partenkirchen bis nach Brixen gewandert. Im Hintergrund immer das Geräusch der Alpen, wie du es in der Intro schon gehört hast. Wir quatschen über seine Packliste. Spoiler, weniger ist hier vielleicht sogar mehr. Seine Route, die schönsten Hütten und warum eine Alpenverein-Mitgliedschaft dein bester Bergbuddy sein kann. Und natürlich verrät er dir, wie du dich mental und körperlich auf so ein Solo-Abenteuer vorbereitest. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nach dem Gespräch Lust auf eine eigene Transalp hast. Vielleicht fängst du ja auch direkt nach der Folge schon das Googlen an. Sein Instagram findest du in den Shownotes, wenn du noch Fragen hast und mehr Inspiration suchst. Wir sprechen über dein letztes Abenteuer und ich erinnere mich, dass ich das sehr verfolgt habe, weil es einfach so schön war und ich die Berge sehr vermisse. Und du bist, also sagen wir mal so, du bist einmal über die Alpen gewandert.
Genau.
Von wo nach wo?
Ich bin von Garmisch-Partenkirchen in Deutschland.
Ach, über das kenne ich gar nicht.
Alpen. Ja, genau. Also deine ehemalige Heimat quasi. Oder dein Wohnort, bin ich nach Brixen gelaufen in Südtirol. Also einmal komplett rüber, durch 3 verschiedene Länder. Und ja, mit atemberaubenden Sichten, mit tollem Wetter, das ich hatte und mit noch viel, viel mehr, auf das wir jetzt wahrscheinlich gleich eingehen werden.
Ja, ja, das wunderschöne Garmisch. Ach ja. Wann genau war das nochmal? Ich meine mich zu erinnern, dass es, also jetzt haben wir Oktober, im August.
Genau, im letzten Monat.
War das im September? Das
ist noch gar nicht so lange her, im September, genau. Also es war ein sehr, sehr später Zeitpunkt eigentlich. Die Hütten haben ja auch meistens so bis Ende September Saison und deswegen noch geöffnet. Aber ja, rein logistisch, sage ich mal, war es nicht möglich, es vorher zu machen. Und ich habe auch den perfekten Zeitpunkt erwischt, was das Wetter angeht. Hatte 3 verschiedene Optionen, die ich so in der Planung hatte, mit 3 Startterminen. Und 2 von 3 Startterminen wären voll im Regen gewesen, im Unwetter Mitte August, falls du dich vielleicht erinnerst. Auch in Garmisch-Partenkirchen war einige Hagelschäden, Unwetter, viel, viel Regen. Aber ich habe genau das Datum gewählt, wo die Sonne schien.
Sehr, sehr schön. Es war ja auch ein traumhafter September. In mehr oder weniger absolut. Fast ganz Deutschland. Ne? Der August, der war ja doch sehr verregnet überall. Und der September war wieder ein Traum. Es ist meiner Meinung nach auch einer der besten Monate zum Verreisen. Eigentlich fast immer. Egal, wo man hingeht, ist September immer geil.
Absolut. Auch einer meiner Lieblingsreisemonate.
Und ja, also wie sah deine Route denn aus?
Also genau sah meine Route aus. Wie gesagt, startet in Garmisch. Hab erstmal eine relativ bekannte erste Etappe gehabt. Für diejenigen Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon mal die Zugspitze hochgelaufen sind und Garmisch gestartet sind, werden an der Knorrhütte vorbeigekommen sein. Das war so die erste Etappe. Dann ging es übers Gatteil nach Österreich, über die Grenze, übers ja, Wettersteingebirge und dann quasi so über die erste Alpenformation hinweg runter ins Inntal. Also komplett runter ins Tal auf ungefähr 700 Meter, in den Ort zurück, in die Zivilisation sozusagen. Und dann auf der anderen Seite wieder hoch in die Stubaier Alpenregion. Wie ich gelernt habe, eine sehr, sehr beliebte Region. Ich komme aus Norddeutschland, aus Hannover. Das heißt, ich bin gar nicht so oft in den Alpen unterwegs, rein entfernungsbedingt. Aber die Stubaier Alpen mit dem Stubaier Höhenweg soll auch eine sehr, sehr beliebte Region sein. Und dann, ja, quasi so über die Grenze nach Italien, geografisch so ungefähr westlich vom Brenner unterwegs gewesen, nach Sterzing, einem bekannten Ort in Südtirol, wo auch einige Alpenüberquerungen enden. Und bin dann aber noch weiter in die Santaler Alpenregion bis nach Brixen, dann in Südtirol, ja, mittendrin quasi schon das Tor zu den Dolomiten.
Also das ist wirklich eine wunderschöne Gegend, also alles, was du so bewandert bist. Du hast 12 Tage gebraucht, kann man jetzt schon mal vorweg sagen, ne?
Genau, ich habe 12 Tage gebraucht. Ich habe mich orientiert an, also es gibt auch einen offiziellen Wanderführer für diese Tour. Das war so ein bisschen der Kompromiss, auch gegenüber meiner Familie, meinen Freunden etc., weil ich komplett allein unterwegs war. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen, wie das so war, allein zu reisen. Und in diesem Wanderführer gibt es 12 Hauptetappen und genau die habe ich auch abgelaufen.
Okay, cool. Magst du kurz teilen, wie der Wanderführer heißt, falls sich das jemand interessiert?
Ja, das ist der rote Wanderführer, sicherlich bei vielen bekannt, mit einem sehr markanten roten Design. Also wenn ihr die Alpenmarkierung Garmisch nach Brixen googelt, dann werdet ihr relativ schnell auf die Route auch kommen.
Ja, okay, sehr cool. Und du bist in Garmisch gestartet, hast du gesagt, du bist hoch auf die Knorrhütte. Das ist ja schon eine sehr, sehr geile Tagesetappe. Und da oben, die Hütte ist ja auch total urig. Die große Frage, die sich mir stellt, ist, wenn du also am nächsten Tag dann runtergewandert bist, übers Gatterl, hast du auf der Hochfeldernalm gehalten?
Ja, habe ich.
Hast du dann Kaiserschmarrn gegessen?
Dort habe ich noch keinen Kaiserschmarrn
Ah, das ist
gegessen.
der Beste da oben, das ist der Beste.
Ja, sagen viele, überall gibt es den besten Kaiserschmarrn und ich musste so ein bisschen haushalten, weil hätte ich jetzt 12 Tage lang nur Kaiserschmarrn
Das
gegessen
geht, du
und
verbrennst doch so viel, das geht.
ja, das stimmt. Das stimmt, aber da noch nicht, sondern Kaiserschmarrn habe ich erst später gegessen.
Ja, aber der ist da oben wirklich richtig gut. Da habe ich nämlich auch gehalten auf meiner Fahrradtour durch Österreich. Und das ist so ein kleiner Umweg gewesen und den musste ich machen, weil also Hochfeldernalm ist wirklich ein Traum.
Da werde ich mir fürs nächste Mal im Kopf mal abspeichern, weil es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich da unterwegs war.
Ja.
Sehr, sehr guter Tipp.
War das so gut, dass du sagst, ich möchte das nochmal machen oder einfach nur allgemein da unten in der Gegend wandern?
Beides, sowohl als auch. Also ich war vorher schon, ich bin ja durch meine Reise nach Nepal, bin ich so ein bisschen aufs Wandern gekommen, war deswegen ja auch schon mal hier zu Gast im Podcast. Habe über die Annapurna-Überquerung gesprochen und seitdem bin ich total hiking-addicted. Also das ist eins meiner Hobbys geworden. Und das war jetzt so die erste richtige Alpentour, die ich gemacht habe. Und es wird definitiv nicht die letzte gewesen sein. Und Berge faszinieren mich einfach, das in Kombination mit den Seen, mit den Sichten, mit der Anstrengung, in der Natur, in der man die ganze Zeit unterwegs ist. Das ist einfach ein solcher Mix, der einen so zur Erholung auch bringt, sowohl mental als auch irgendwie körperlich, obwohl sich es gerade so ein bisschen grotesk anhört. Aber ich bin wiedergekommen und war total erholt, total geflasht von all dem, was ich erlebt habe und deswegen werde ich definitiv zurückkommen, ja.
Ich glaube, das ist so etwas, was du gerade beschreibst. Das kennt jeder, der halt irgendwie so einen Extremsport betreibt. Also ich würde 12 Tage Wanderung auf jeden Fall als Extremsport bezeichnen. Eine einfache Wanderung ab und zu mal vielleicht nicht, aber kommt auch immer auf das Grad der Anstrengung an. Aber so zum Beispiel auch meine Fahrradtouren oder halt die Wanderungen, die wir gemacht haben, oder auch diese Kanutouren, die halt sehr, sehr krass in den Oberkörper gegangen sind. Das ist halt zwischenzeitlich verflucht man es ab und zu vielleicht mal und es ist wirklich richtig, richtig krass anstrengend. Aber diese Tage, wenn du dann fertig bist und vor allem, wenn du dann diese Tour fertig hast, da fällt einfach so viel ab und du vergisst die jegliche Anstrengung und es bleibt nur Schönheit übrig.
Ja, absolut. Diese Glücksgefühle dann, wenn man das geschafft hat oder wenn man schon in Kleinstetappen, sage ich mal, wenn man einen Gipfel erreicht hat, wenn man ein Tal erreicht hat, weil auch die Abstiege manchmal nicht ganz so einfach sind. Wenn man so kleine Passagen geschafft hat, wie wenn man sich an einem Seil mal hochziehen konnte, das erzeugt einfach solche Glücksmomente, dass das ja schon so ein bisschen süchtig macht und die körperliche Anstrengung dann so ein bisschen ja in Vergessenheit gerät. Und man auch viel, viel schneller sich erholt, meinem Empfinden nach.
Die breite Masse, die denkt immer, lass uns mit der Gondel hochfahren und runter wandern. Und ich denke mir immer so, boah, das ist doch viel zu anstrengend. Lass doch viel lieber hochlaufen und mit der Gondel runterfahren. Wie siehst du das?
Ich sehe das exakt genauso. Ich sage immer, dass das Hochwandern ist eine Frage der Kondition, was man trainieren kann. Das Runterwandern, das ja geht einfach nur auf die Gelenke, auf die Knie, erfordert viel mentale Anstrengung auch, weil man viel, viel mehr darauf achten muss, wo man hintritt. Ist jetzt so ein Stein etwas rutschiger oder nicht? Ist der Schritt groß oder klein genug? Und man muss viel, viel mehr darauf achten und das ist viel anstrengender am Ende.
Ja, absolut. So sehe ich das halt eben auch. Also wenn ich so zurückdenke an meine ganzen großen Wanderungen, dann ist es halt immer so, wenn ich an den Punkt der Überforderung kam, dann war das meistens bergab. Weil, ja, du das einfach da so viel koordinieren musst. Dann zittern die Knie, weil es so anstrengend ist, weil du so lange unterwegs bist und ach, das ist eigentlich eher Horror. Das ist ja, du hast in Nepal, hast du ja Annapurna bist du gewandert. Du bist aber schon auch eine Weile nicht mehr so viel gewandert und Hannover ist jetzt auch nicht bekannt dafür, dass es halt die beste Voraussetzung für eine Vorbereitung auf so eine Hüttenwanderung oder auf so eine lange Wanderung hat. Oder bekannt dafür. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
Ja, also erstmal, um den Leuten da draußen die Angst schon mal zu nehmen. Nein, ich habe nicht monatelang trainiert für diese Alpenüberquerung, sondern habe so einzelne Touren gemacht tatsächlich. Also ich habe schon für mich entschieden, so 2-3 Monate vorher, dass ich mit meinem eigentlichen Sport, den ich mache, ich spiele sehr, sehr gern Squash, mittlerweile auch Paddeltennis, habe ich wieder regelmäßiger durchgezogen. Viel mit Freunden verabredet, auch zum Spielen und nebenbei schon die eine oder andere Wandertour auch gemacht. Bei uns in Hannover ist ja der Harz nicht ganz so weit weg, so circa 1,5 Stunden mit dem Auto entfernt oder mittlerweile kann man auch mit dem Deutschlandticket sehr, sehr gut nach Bad Harzburg fahren. Und dort habe ich mir ja so ein grundlegendes Fitnessniveau schon aneignen können und habe dort geschaut, welche Touren ja schon anstrengend sind. Heißt also, ich bin nahezu immer den Brocken hochgelaufen, immerhin ja auch 1100 Meter hoch. Und wenn man so von 250 Höhenmeter startet, dann ist das auch schon eine ganz gute Strecke, die man da zurücklegen kann. Und wenn man das hochläuft, wenn man das dann auch wieder runterläuft, wenn man das Gepäck auch mitnimmt, also ich hatte meinen Wanderrucksack mit, ich hatte Equipment mit, Gewicht hatte ich mit. Wenn ich mit Freunden unterwegs war, haben die sich immer sehr darüber gefreut, dass ich den ihr Wasser oder sonst was mittransportiert habe. Ganz einfach, um das Gewicht auch zu simulieren.
Du hast immer, ich bin der Packesel, gib mir alles.
Richtig, genau so war es. Genau, deswegen war es für die dann doch relativ easy, sage ich mal, mitzukommen. Und ist auch gut angekommen. Und ja, dieser Mix, den habe ich so, ich glaube, ich war 4-5 Mal im Harz insgesamt, mit so Touren, ja, so knapp 1000 Höhenmeter und so 25 Kilometer, die ich gemacht habe. Und man merkt ja dann irgendwann, dass man immer fitter wird. Und es ist auch super wichtig, die Schuhe zum Beispiel wieder gut einzulaufen, die Socken zu probieren. Das sind so ziemlich die beiden wichtigsten Equipments, die man dabei hat. Und genau, so habe ich mich fit gemacht und bin auf der Alpenüberquerung auch super damit klargekommen. Also körperlich nahezu keine Probleme gehabt. Und deswegen würde ich sagen, dass die Vorbereitung gefruchtet hat. Und nein, man muss nicht jeden Tag dafür wandern.
Ja. Also ich denke auch, dass, vor allem, wenn man neues Equipment hat, ist das sehr, sehr wichtig. Ansonsten habe ich ja auch schon sehr, sehr viele Gäste hier gehabt, die einfach drauf losgelaufen sind und dann am Anfang ein bisschen kürzer getreten sind und nicht so krasse Anstrengungen sich vorgenommen haben oder gemacht haben und dann halt ihre Kondition im Laufe der Zeit halt verbessert haben.
Genau, das ist auch ein Aspekt, den ich bei mir auch gemerkt habe. Also man sagt ja immer, und so ähnlich war es bei mir auch, so Tag 2, Tag 3, Tag 4 vielleicht noch, da merkt man die Anstrengung vielleicht noch ein bisschen mehr als tatsächlich an Tag 8 oder 9 oder 10, weil man während der Tour nochmal massivst an Konditionen aufbaut und massivst auch an Erfahrung gewinnt. Also das Thema Trittsicherheit, wie nehme ich welchen Stein, wie überquere ich die Flüsse, wie nehme ich jetzt das Seil, wie nehme ich die Leiter zum Beispiel. Man wird viel, viel alpiner während der Tour, man sammelt viel mehr Erfahrung und wird dadurch insgesamt konditionell auch nochmal viel, viel fitter als vor der Reise. Ja. Deswegen kann ich das absolut unterstreichen, was du gesagt hast.
Deswegen, man muss keine Angst haben, wenn man sich sowas vornimmt und keine Erfahrung hat, ist das gar nichts Schlechtes und man muss sich jetzt nicht so mega krass drauf vorbereiten, körperlich. Genau. Also so vom Kopf her und wie mache ich Dinge und so weiter, das schon. So die Grundkenntnisse darüber, vor allem wenn man alleine unterwegs ist. Aber so die Kondition, das ist eigentlich so das, so wenn du länger unterwegs bist, das kommt von ganz alleine. Also ich erinnere mich, nachdem ich ich habe Baden-Württemberg die Gravel-Bike-Tour und Österreich hintereinander gemacht. Das waren irgendwie über 1000 Kilometer und ich weiß gar nicht, 15.000, 16.000 Höhenmeter. Als ich danach auf meinem Berg auf Mallorca gefahren bin, da habe ich alle Rekorde geknackt. Alle. Mhm. Und ich habe es während meiner Tour gar nicht so krass gemerkt, wie sich meine Kondition verbessert hat. Ich habe gemerkt, dass ich halt Oberschenkel wie Arnie habe. Aber die Kondition habe ich ehrlich gesagt gar nicht gemerkt, bis ich halt auf Mallorca war, auf meinem Rad und da die Berge hochgefahren bin, wie früher auf dem Flachen. Das war schon irre.
Und das ist einfach ein geiles Gefühl. Also das ist so faszinierend, wenn man, und das kann ich absolut unterstreichen, wenn man eigentlich erst so im Nachhinein merkt, was man alles auch so gemacht hat. Also es ist nicht vergleichbar, aber jetzt hier gerade in Lissabon ist ja auch eine Stadt, die bekannt dafür ist, dass es immer mal wieder hoch und runter geht. Absolut nicht vergleichbar, ja, aber wenn ich jetzt hier so Steigung hochgehe, das ist ja für mich kein Problem. Oder ich war jetzt in Sintra vor ein paar Tagen, da geht man ja auch hoch zu den einzelnen Schlössern, kein Problem gewesen. Also ich merke da momentan gar keine richtige Anstrengung. Und das kommt von der Alpentour und das ist einfach cool, wenn man das dann so hinter sich gebracht hat.
Ja, total. Man muss einfach am Ball bleiben, ne? Dass diese Kondition bleibt. Das ist so das Schwere im Nachhinein. Nach ein paar Wochen ist bei mir halt eben, sehen meine Oberschenkel halt eben nicht mehr aus wie vorher, sondern sie sind halt sehr, sehr dünn geworden. Zum Glück geht's bald auf die Kanaren. Was hast du dabei gehabt? Also vor allem interessiert mich hast du ein GPS-Gerät dabei gehabt?
Nein, hatte ich nicht tatsächlich. Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, wie ich mit dem Thema umgehe, gerade weil ich auch alleine unterwegs war. Ich habe vorher meine Route geteilt, also meiner Familie zum Beispiel. Natürlich Handy dabei gehabt, aber immer im Flugmodus gehabt. Also sowohl um genügend Akku zu haben im Fall der Fälle, als auch, und das kann ich nur wärmstens empfehlen, schaltet euer Handy während der Tour in den Flugmodus. Seid bei euch, beschäftigt euch mit euch selbst, mit der Natur, mit den Geräuschen, mit der Umgebung etc. Und hatte dann teilweise, wenn es wetterbedingt auch mal ein bisschen schwieriger wurde, auch die Möglichkeit, die Tour live zu teilen per Standort. Sodass auch Leute von außerhalb, sage ich mal, wussten, wo ich bin. Habe mich immer in den Hütten, sofern verfügbar, auch in so Bücher eingetragen, wo man sich eintragen konnte, was das nächste Ziel ist, damit auch die Bescheid wussten. Ich habe viel mit den Hüttenwirtinnen und Hüttenwirten gesprochen, was so Wetterbedingungen angeht. Und da ich extremst viel Glück mit dem Wetter hatte, war das gar nicht so der große Faktor. Aber klar, es kann natürlich auch zwischendurch mal was passieren und es muss nicht immer das Abstürzen aus den Alpen sein, was dann in den Medien landet, sondern es kann ja ein einfaches Umknicken sein, sodass man nicht mehr weiterlaufen kann. Aber da habe ich auch genügend Leute gefunden, die dann geholfen hätten. Aber nein, GPS, also Gerät jetzt explizit, hatte ich tatsächlich nicht dabei.
Aber du hast schon sehr viel richtig gemacht, was man halt so machen kann ohne so ein Gerät. Denn das, was du gemacht hast, dich in die Bücher eintragen und mit den Hüttenwirten zu sprechen, macht es den Sicherheitskräften einfacher, dich im Nachhinein, also deine Route quasi zu recherchieren und zu wissen, okay, hier hat aufgehört, irgendwo hier wird er sein. Genau. Im Fall der Fälle.
Genau. Und die Hütten waren auch informiert, dass ich eine Alpenmarkierung mache. Die kennen ja auch Leute, die exakt so auch schon gemacht haben. Ich hatte mal die Info bekommen, dass es so zu der Zeit im September vielleicht so um die 10 Leute sind, die pro Woche vorbeikommen und genau diese Tour machen. Also da hätten sie schon relativ gut auch nachvollziehen können, wie meine Route dann exakt war.
Muss man sich für so eine Route eigentlich irgendwo anmelden? Wie zum Beispiel halt, es gibt ja auch in den USA solche Fernstrecken, wo man sich quasi offiziell für anmelden muss.
Nein, musste man nicht. Also Nepal zum Beispiel musste ich das auch. Da braucht man ja auch so ein Permit, sag ich mal, dass man in der, jetzt in dem Fall in der Annapurna-Region wandern gehen kann. In den Alpen ist das nicht so. Da habe ich jetzt nichts Offizielles ausfüllen müssen. Ich habe mich nur vorab mit den Hütten in Verbindung gesetzt, weil ja, es musste so ein bisschen koordiniert werden. Ich habe mich dazu entschieden, die Hütten vorab zu reservieren, weil es dann doch ja 12 Übernachtungsspots waren insgesamt. Und wenn da einmal ein Spot nicht funktioniert hätte, dann hätte man vielleicht noch irgendwie ausweichen können. Aber da war ich ein bisschen weniger flexibel und deswegen ja, hatte ich mit jeder Hütte vorher Kontakt und daher ja, konnte man dann so ein bisschen ableiten, dass ich genau diese Alpenüberquerung mache.
Du bist ja für die Tour, wenn ich das richtig verstanden habe, in den Alpenverein eingetreten.
Korrekt.
Gab es dafür besondere Gründe und Vorteile, das zu machen?
Genau, also würde ich auch jeder und jedem empfehlen, in den Alpenverein einzutreten. Einerseits bekommt man einige Vergünstigungen während der Tour. Also ich bin ja auf den 12 Tagen war ich, glaube ich, insgesamt auf mindestens 9 oder 10 Hütten. Ich war zwischendurch auch mal im Tal, deswegen war ich da in einem normalen in einem Hotel oder in einem Gasthof untergebracht, aber sonst in den Bergen immer in Hütten untergebracht gewesen. Und hinsichtlich der Übernachtung spart man schon einiges, teilweise so bis zu 50%, wenn man im Alpenverein drin ist. Man bekommt immer auch ein sogenanntes Bergsteigeressen angeboten. Das ist auch nochmal eine vergünstigste Mahlzeit, wo man dann ja meistens auch so ein bisschen Einfacheres bekommt, wie Spaghetti Bolognese zum Beispiel oder ein Eintopf oder sowas. Man hat immer die, zumindest theoretisch, die Möglichkeit, eine Unterkunft zu haben im Falle eines Notfalls. Also nehmen wir mal das Beispiel, ich wollte von, ja, A nach B, sage ich mal, kommen und dann wetterbedingt konnte ich aber nur die halbe Strecke machen. Wäre dann in einer Hütte, sage ich mal, gelandet, wo ich vorher gar nicht angemeldet gewesen wäre und die auch noch ausgebucht, dann hätte mir die Hütte in der Theorie zumindest eine Art Notunterkunft anbieten müssen. Würden sie vermutlich auch so machen, aber durch die Mitgliedschaft im Alpenverein hat man dort, so eine Art Zusage, sage ich mal, dass man da auch irgendwo auf einer Matratze noch übernachten kann, sei es in der Stube dann oder zur Not sogar in der Küche oder im Flur oder wo auch immer. Und ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Alpenverein ist das Thema Versicherungsschutz. Wenn man dort eintritt, dann hat man auch verschiedene Versicherungen noch dazu, unter anderem die Bergungskostenversicherung, was bedeutet, dass man da auch noch abgesicherter ist im Fall der Fälle, falls wirklich mal etwas passieren sollte und man gegebenenfalls sogar abtransportiert werden muss.
Und das Ganze kostet wie viel?
Das hängt davon ab. Es gibt verschiedene Alpenvereine in Deutschland zumindest, darauf kann ich mich jetzt beziehen. Also jede Region, sage ich mal, hat so einen eigenen Alpenverein. Was ich so recherchiert hatte, ist, dass man da von bis zwischen, ich würde mal sagen, 40, 50 Euro bis 120 Euro pro Jahr da dabei ist. Und bei mir hat sich jetzt, ich glaube, ich habe sogar noch gespart. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dort einzutreten. Ja, und man bekommt auch noch verschiedene Wetternews und News über die Homepage. Und das ist wirklich richtig, richtig gut, da einzutreten.
Da gibt es auch einen richtigen Mitgliederverein, nicht Mitgliederverein, sondern einen richtigen Mitgliederbereich, wo du mehr Informationen dann bekommst.
Genau, richtig. Und man hat sogar theoretisch auch die Möglichkeit in der eigenen Region, also ich war jetzt zum Beispiel im Alpenverein Hannover dann, auch da verschiedene Wandertouren mitzumachen. Also auch dort organisieren die verschiedene Touren, so von wegen, ja, lass uns mal in den Harz fahren am kommenden Samstag und eine gemeinsame Tour machen. Also auch dort kann man in so eine Art Community auch eintreten, um am Ball zu bleiben, was das Thema angeht, was ja auch sehr, sehr cool ist.
Ja. Absolut. Wir hatten ja vorhin kurz über Ausrüstung mal das angebrochen und dann haben wir eigentlich nur über diese GPS beziehungsweise Auffindbarkeit, Kommunikation gesprochen. Was hast du noch dabei gehabt? Hast du auch so eine Isomatte und Schlafsack dabei gehabt für den Notfall oder hast du dich nur auf die Matratzenlager der Hütten bedient?
Ja, da ich vorher schon die Hütten gebucht hatte und von allen eine Bestätigung bekommen habe, dass ich einen Schlafplatz finde, habe ich mich auf das Nötigste, sag ich mal, beschränkt. Was bedeutet hat, dass ich einen Schlafsack mit hatte. Also es ist in den Unterkünften vorgeschrieben, einen Hüttenschlafsack dabei zu haben.
Genau, also nur ein Hüttenschlafsack, also ein Inlay.
Genau, ja. Richtig. Das war so ein dünnes Inlay, was ich dabei hatte. Da ich nämlich generell das Credo hatte, und das kann ich nur jedem empfehlen, so wenig Gewicht wie möglich mitnehmen. Gerade bei so einer 12-tägigen Tour, gerade wenn es ja über, ich war circa 12.000 Höhenmeter unterwegs insgesamt, irgendwann merkt man jedes einzelne Gramm, was man im Rucksack hat. Und deswegen mein Appell, nehmt so wenig Gewicht wie möglich mit. Ihr werdet staunen, was ihr alles nicht braucht. Das war bei mir jetzt auch wieder so. Und deswegen habe ich mich beim Thema Schlafsack auch auf so ein dünnes Inlay bezogen.
Mhm. Ja, das ist ja auch so, dass du bei Gewicht, also ich bin jetzt gerade sehr in dem Thema Fahrradfahren drin und deswegen kann ich jetzt gerade diese Zahlen nicht fürs Wandern nennen, einfach nur mal, um den Kontext zu geben, aber es ist ja beim Fahrradfahren so, dass du pro 100 Gramm mehr Gewicht irgendwie 2% langsamer bist oder 2% mehr Zeit brauchst. Ja, die genaue Zahl fällt mir jetzt gerade tatsächlich nicht ein. Ich bin jetzt gerade dabei, meinen Beitrag tatsächlich durchzugehen, um dieses, aber es ist schon krass. Ah, hier. So, 1 Kilo mehr Gewicht auf dem Fahrrad bedeutet 2% mehr Anstrengung, beziehungsweise 2% mehr Zeit, die du zum Fahren der Strecke benötigst.
Boah, krass.
Ja. Genau. Und beim Bikepacken, also mein Fahrrad hat dann irgendwie so 7 bis 10 Kilo mehr. Das sind halt 15 bis 20%, die ich mehr Zeit brauche, oder 20% mehr Anstrengung, um die Tour zu fahren. Und das ist halt beim Wandern ist das halt eigentlich auch nicht großartig anders. Also da zählt jedes Gramm.
Genau, absolut. Da zählt wirklich jedes Gramm. Und ich habe mich da dann auch im Vorfeld noch mal ein bisschen mehr mit beschäftigt, auch was das Thema Klamotten angeht. Meine persönliche Empfehlung ist da Richtung Merino zu gehen. Also ich habe mir Merino-Shirts geholt, die wirklich Bombe waren. Also man muss sich vorstellen, ich hatte von den 12 Tagen, hatte ich 9 Tage dabei, wo ich nicht mal eine einzige Wolke gesehen habe. Ich bin Richtung Süden gelaufen. Das heißt, die Sonne schien mir eigentlich fast die ganze Zeit ins Gesicht. Und selbst da oben waren es noch so um die 20 Grad. Da kann man sich vorstellen, ja, wie viel man auch schwitzt, was ich an Flüssigkeit auch verloren habe. Und dort richtige Kleidung zu haben, die sowohl also in warmen Verhältnissen auch so ein bisschen kühlend ist, aber auch schnell trocknet, geruchsunempfindlich ist, ist wirklich war für mich persönlich ein absoluter Gamechanger, muss ich sagen. Hat mich super vorangebracht, hat mir auch sehr, sehr geholfen, in dem Gewicht, in dem, ja, für mich zumindest akzeptablen Level zu bleiben. Und deswegen, ja, kann ich das nur jedem empfehlen. Natürlich auch achten aufs Zwiebelprinzip. Das hört man ja immer wieder beim Wandern. Ist auch definitiv so. Also wenn man da noch einen Fleece-Pulli mitnimmt, vielleicht noch eine sehr dünne Daunenjacke und natürlich, eines der wichtigsten Dinge, eine gute Regenjacke, weil dann ist man da wirklich schon sehr, sehr gut aufgestellt und hat relativ wenig Gewicht dann dabei.
Weißt du, wie viel Kilos du dabei hattest?
Ja, ich hatte insgesamt ohne Wasser hatte ich 9,5 Kilo dabei, was für mich zufriedenstellend war. Muss aber auch ganz klar sagen, es geht noch weniger. Ich stand so ein bisschen vor der Herausforderung, dass ich vor der Alpenüberquerung ein paar Tage noch in Wien unterwegs war und in Garmisch. Und danach war ich noch 6 Tage in Südtirol unterwegs. Das heißt, ich brauchte so einen Kompromiss, sage ich mal, zwischen Sachen, die ich in der Freizeit getragen habe und Sachen, die ich auf der Tour getragen habe. Also ein Beispiel, ich hatte eine Jeans mit, die ich auf eine Hüttentour niemals mitnehmen würde. Aber ich wusste ja nicht, wie das Wetter vorher und nachher wird. Deswegen musste ich die auch mitnehmen. Also auch da würde ich sagen, da geht noch weniger. Bestimmt so 1,5 Kilo werden bestimmt noch weniger gegangen. Dazu kommt dann noch das Wasser, was man mit sich trägt.
Ja, klar. Also das Ding ist ja auch, desto weniger Gewicht du dabei hast, desto teurer wird die Tour. Ne? Also du hättest jetzt 1,5 Kilo an Klamotten sparen können. Du hättest wahrscheinlich sogar noch 2,5 Kilo sparen können, hättest du auf andere Kleidung gewechselt, also diese super ultra leicht Kleidung.
Genau.
Aber dann wird so eine Tour halt extrem teuer, weil diese Ultraleichtkleidung ist ja aktuell noch eher unbezahlbar.
Ja, genau, die ist extrem teuer. Ja. Hatte ich mich auch kurz mit beschäftigt, ja, dann aber doch dagegen entschieden. Ich kannte es aus Nepal, sage ich mal, da hatte ich mehr Gewicht mit und ja, wusste dann schon so, ja, da komme ich ganz gut mit klar. Und so war es dann auch.
Hm. Du hast Wasser, kommt noch oben drauf zu den 9 Kilo. Wie hast du das gemacht? Hast du einen Filter dabei gehabt, um unterwegs Wasser zu filtern? Oder hast du einfach jeden Morgen dir, weiß ich nicht, 2 Liter in der Hütte abgezwackt und bist damit gewandert?
Genau, letzteres. Das ist ein cooler Aspekt, den du ansprichst. Ich bin gerade dabei, mich mit dem Thema Wasserflasche und Wasserfilter für meine Weltreise im nächsten Jahr zu beschäftigen. Für die Alpentour hatte ich jetzt noch keinen Filter dabei. Bin auch so damit gut klargekommen. Ich hatte überlegt, ob ich, also für die anderen Touren hatte ich immer so eine größere Trinkblase dabei. Bis zu 3 Liter gehen da, glaube ich, rein. Hab dann aber in der Vorbereitung relativ schnell gemerkt, dass der Platz dafür nicht wirklich ausreichend war. Hm. Und deswegen habe ich mich entschieden, so kleine Trinkbeutel mitzunehmen, 0,7 Liter. 3 davon hatte ich dabei, was wirklich richtig, richtig cool war. Die konnte ich überall, sage ich mal, auffüllen, also sowohl auf den Hütten, wo ich ja mindestens alle 3 Stunden auch eine Hütte hatte, Bergquellen zwischendurch, Wasser, was so rausgekommen ist, war alles wirklich problemlos und ja, kann auch empfehlen, mit kleineren Beuteln unterwegs zu sein, weil man die auch sehr, sehr gut verstauen kann, nichts wiegen und man so ein bisschen flexibler auch ist in dem, ja, wie viel Flüssigkeit man auch zu sich nimmt. Hm. Ein Filter wäre natürlich aber auch richtig cool, absolut.
Ja, also ich liebe ja...
einen Filter dabei?
Kommt immer auf die Tour drauf an, also ich habe verschiedene. Ich habe so einen Filter, wo du halt einen ganzen Sack halt aus dem Fluss nehmen kannst und der reinigt dann ganz, ganz langsam, tröpfchenweise. Und dann halt so ein Life Straw. Und dann habe ich so eine Flasche, die halt in so einen eingebauten Filter hat. Also verschiedene. Und jede Art von Filter ist für einen anderen Anwendungsfall gut. Also bei solchen Wanderungen tatsächlich habe ich auch einen dabei oder aber ich habe Tabletten dabei, die ich einfach reinpacke. Ne? Zum Beispiel hatte ich auch auf der Safari, auf der Ranger-Ausbildung. Da holen wir auch das Wasser immer aus dem Grund. Das wird dann durch Sand und so weiter gereinigt. Aber ich hau da immer noch eine Tablette rein. Just in case, you never know. Das Gleiche gilt aber auch für Wanderungen in den Bergen, weil du nie weißt, welches Tier vor dir in diesen Bach, Fluss oder sonst irgendwas gekackt hat oder gepinkelt hat oder aber auch verstorben ist und du dann diese ganzen Bakterien halt in deinem Wasser mitbekommst und dein Körper reagiert da halt auch immer anders.
Ja, absolut. Deswegen, genau aus dem Grund habe ich auch gemieden, sag ich mal, irgendwo in einem so random aus dem Fluss oder aus dem Bach oder so Wasser zu ziehen. Dafür gab es aber auch genügend Hütten, genügend Möglichkeiten, wo man Pause machen kann, wo es dann auch Wasserstellen gab, um das Wasser aufzufüllen. Ja, sicherlich in den Alpen auch sehr, sehr dankbar.
Ja, also vor allem auf Almen würde ich immer sehr, sehr vorsichtig sein, wo Kühe unterwegs sind. Denn die machen ja einfach auch sowieso überall hin. Und wenn du unterhalb von Kühen bist, niemals das Wasser so trinken.
Ja, das stimmt.
Aber ich bin ein großer Fan von Trinkblasen, weil ich generell zu faul bin, den Rucksack abzusetzen und mir eine Flasche rauszuholen. Wenn ich so eine Trinkblase dabei habe und den Schlauch einfach so um den Hals sowieso gewickelt habe, dann trinke ich viel, viel mehr.
Ist bei mir genauso.
Ja. Da bin ich viel gesünder unterwegs, wenn ich eine Trinkblase habe, wie wenn ich Flaschen dabei habe.
Ja. Wünsche ich mir manchmal irgendwie im Daily Doing auch so eine Trinkblase, wo man dann einfach ziehen kann. Ja. Weil das ist genau wie du sagst, man trinkt einfach viel mehr, was insgesamt viel, viel besser auch ist.
Ja, ich hab unserem Ranger, also Ausbilder in Botswana, habe ich damals, wir hatten zwei Blasen dabei, Lina hat ihre nicht genutzt, sie hat immer die Flasche genutzt, und habe ich ihm die Blase geschenkt, und er kannte das nicht oder so. Es war für den so ein Game Changer, der war so begeistert davon, einfach immer nur diese Blase im Auto zu haben und einfach immer nur an diesem Ding zu saugen, zu nuckeln und Wasser zu haben. Das war so ein 3-Liter-Ding, und der war so dankbar dafür. Und ich so, easy, kein Problem. Ich find's auch geil. Wie hast du dich vor Ort orientiert? Du hast dein Handy dabei gehabt im Flugmodus, hast du aber eine besondere Offline-App gehabt, die dich von A nach B geführt hat? Oder hast du eine klassische Wanderkarte in deinem Rotorführer genutzt? Wie hast du dich fortbewegt?
Also da habe ich auch versucht, mich möglichst breit aufzustellen. Rein, ich sag mal, berufsbedingt, glaube ich, bei mir ist das schon so, dass ich so ein bisschen redundant unterwegs bin, so für den Notfall vorbereitet sein will. Also zum einen habe ich den Roter Wanderführer dabei gehabt, so ziemlich das einzige Buch, physische Buch, was ich dabei hatte, wo die Route grob beschrieben war. Über den Roter Wanderführer, wenn man sich den holt, hat man auch die Möglichkeit, sich die GPS-Tracks runterzuladen. Das habe ich auch gemacht, habe die dann in meine Wander-App Komoot runtergeladen und hatte auch so, sag ich mal, immer die Route auch im Ohr, wenn es dann mal ein bisschen schwieriger wurde. Habe die App Maps.me, die wird auch vielen bekannt sein, auch genutzt, mir die Karten runtergeladen, und ich finde die App super, wenn es um Wanderwege und so geht. Und konnte dort der Route auch problemlos, sage ich mal, folgen. Und ganz zum Schluss, worauf man sich auch eigentlich immer verlassen konnte, waren die Wegbeschilderungen direkt vor Ort. Also immer dem rot-weißen Fleck folgen, konnte man nie etwas verkehrt machen. Und die Wege waren sehr, sehr gut ausgeschildert. Muss aber auch da dazu sagen, dass ich sehr, sehr gutes Wetter auch hatte. Wenn es da mal ein bisschen nebliger gewesen wäre, dann hätte es vielleicht schon den einen oder anderen Punkt gegeben, wo man so ein bisschen genauer hätte schauen müssen, wo sind denn die Wegmarkierungen. Und da hätte mir dann aber die GPS-Daten und die Tracks, die hätten mir dann da weitergeholfen. Also insgesamt absolut kein Problem gewesen.
Ja, zum Glück hast du es nicht großartig gebraucht. Also das Schlimmste ist so, sich in den Bergen, wenn man ganz alleine ist, zu verlaufen und nicht zu wissen, in welche Richtung man muss, um dann diesen Weg wieder zurückzufinden. Das ist mir zweimal passiert. Das ist nicht sehr geil.
Boah, ja, das kann ich mir ungefähr vorstellen, ja. Mir ist es zum Glück noch nicht passiert, aber bin auch ganz happy drum.
Ja. Wir haben jetzt ein bisschen über eine halbe Stunde so zur Vorbereitung zum Prozess der Tour gesprochen. Lass uns mal über die Tour selbst sprechen, über die einzelnen Routen. In Garmisch ging's los, wie gesagt. Lass uns mal Tag für Tag durchgehen und vielleicht auch so über die Highlights, was du so mitgenommen hast, woran du dich so erinnerst, sprechen. Garmisch, wo hast du übernachtet die erste Nacht?
Du meinst in Garmisch direkt?
Ja, wo ging's los?
Boah, das kann ich dir gar nicht mehr sagen. Irgendein Gasthof. Okay. Aber war eine sehr, sehr coole Unterkunft mit tollem Frühstück. Aber den Namen, weiß ich nicht mehr. War auf jeden Fall das Wochenende schon da.
Und, in Garmisch oder in Partenkirchen?
In Garmisch.
Okay. Also auf der westlichen Seite des Ortes.
Ja, genau. Richtig.
Das ist ja für die Leute vor Ort ganz, ganz wichtig.
Ja. Nee, aber Unterkunft weiß ich leider nicht mehr. Aber war auf jeden Fall eine Top-Unterkunft. Mich da sehr wohl gefühlt. Ja, und dann ging es quasi los, direkt an der Skisprungschanze in Garmisch. So ganz klassisch und so ein bisschen auch Touri-mäßig die Partnerklamm mitgenommen zum zweiten Mal. Finde ich aber immer noch super faszinierend, da durchzugehen. Hab dann auf der Tour hoch zur Knorrhütte. Das war die Tour, also wenig überraschend, sage ich mal, die von der Anzahl der Leuten her auch am vollsten war. Also extrem viele Leute unterwegs gewesen. Gut, es war gutes Wetter. Ich glaube, damals auch noch Ende Schulferien in Bayern. Und die Zugspitze als höchster Berg Deutschlands. Ich meine, höchster Berg von jedem Land ist ein absoluter Magnet. Und das war auch da so. Also viele Leute unterwegs gewesen. Tatsächlich auch dort relativ weit unten nach der Partnerklamm drei Leute kennengelernt, mit denen ich dann die Tour auch zusammen gemacht habe. Da war ich also gar nicht mehr so allein unterwegs, wie wie ich das vorher vorgenommen hatte. Was aber auch super cool war. Und dann so die erste Nacht auf der Knorrhütte, ja, die war auch speziell, sag ich mal, im Vergleich zu anderen. Es war meine erste Hüttenübernachtung, also musste erstmal so in den Prozess reinkommen, wie funktioniert das? Dazu war sie noch sehr, sehr voll. Aber trotzdem war alles gut. Ich meine, 20 Minuten warten für eine Dusche. Ich hatte schon die Befürchtung, dass das so eine Normalität wird, aber nein, das war das einzige Mal, dass das so lange gedauert hat. Aber ja, das war so die erste Route. Und dann ja, ging es so langsam Richtung Österreich rüber. Die Hütten wurden teilweise kleiner. Also insgesamt, ich hatte, glaube ich, die kleinste Hütte, da waren 10 Leute theoretisch beherbergt. Insgesamt waren wir 4. Das war was ganz anderes als wie bei der Knorrhütte.
Das ist cool, ne? Wenn du so eine familiäre Umgebung hast.
Richtig cool. Also auch die 3, mit denen ich da übernachtet habe, die waren auch sehr, sehr cool. Saßen abends zusammen, haben noch Karten gespielt. Mit dem Hüttenwirt kommt man auch ganz anders in die Kommunikation rein als in so einer großen Hütte. Auch ja viel über die Natur gelernt, viel über deren Alltag auch gelernt. Und ja, sowas ist echt klasse. Deswegen so die Range, sag ich mal, die war faszinierend. Also von so einer kleinen Hütte zu großen Hütten. Ich war aber auch in einem Gasthof. Ich bin wetterbedingt einmal, habe ich statt einer Etappe anderthalb Etappen gemacht, bin runter ins Tal, um so ein bisschen dem Regen zu entfliehen, und war da in einem Hotel mit einem Saunabereich. Also auch das kam mal dazu. Von bis alles dabei gewesen.
Ja, das ist schon sehr geil. Und ich finde, wenn du gerade so den Alltag von so einem Hüttenwirt ansprichst, der ist nämlich ziemlich anstrengend. Das weiß man nämlich gar nicht, wie lang die auch sind.
Ja, absolut. Absolut. Und ich will auch nicht tauschen. Ich glaube, ich will nicht unbedingt tauschen mit denjenigen, die da auch arbeiten, weil auch für die muss das super, super anstrengend sein. Also Beispiel wieder Knorrhütte. Frühstück war um 6.30 Uhr. Ja. Und man muss sich vorstellen, da sind 70, 80 Leute, die auf einmal dann frühstücken wollen, was das an Vorbereitungszeit auch schon bedarf. Und das hört ja nach dem Frühstück nicht auf. Dann müssen die ganzen Zimmer gereinigt werden, müssen vorbereitet werden für die neuen Gäste, die ganzen Tagesgäste, die da mittags kommen zum Lunchen. Dann das Abendessen wieder für 70, 80 Leute vorzubereiten, ist ein brutal anstrengender Job.
Ja, und man hat so eine Vorstellung so, ah, wie cool, da oben weit weg von allen Menschen zu leben und in totaler Ruhe. Und ich so, ja, ist es aber wirklich so? Nein.
Ja, es ist anstrengend. Der einzige Vorteil, den ich sehe, ist, dass man wirklich gut Geld sparen kann, weil man gar nicht die Möglichkeit hat, es auszugeben. Auch solchen Hütten.
Ja, das stimmt. Man hat einfach nur Einnahmen und wenig persönliche Ausgaben.
Ja, genau, richtig.
Außer den Hubschrauber.
Außer den, ja, genau.
Denn irgendwie muss dieses ganze Essen ja da hochkommen.
Ja, absolut, ja.
Wie war das durch Österreich? Hast du einen Unterschied zwischen den Ländern gemerkt, was die Hütten anging und was so Ausstattung und die Umgebung anging?
Also Unterschiede gab es schon, ja. Ich glaube aber nicht, dass die ländertypisch waren, sondern dass sie wirklich Hütten individuell waren. Es gab Hütten, die waren so ein bisschen, also würde ich gar nicht als Hütte bezeichnen, sondern eher so als Haus. Es war so ein größerer Komplex, sage ich mal, wo alles auch ja ein bisschen moderner gestaltet war. Ich war aber auch in Hütten unterwegs, die super rustikal waren. Ich war in Hütten unterwegs, da waren die Duschen zum Beispiel in einem anderen Gebäudeteil. War in Hütten unterwegs, da war alles, sag ich mal, sehr, sehr eng beieinander. Ja, kulinarisch hat sich so ein bisschen unterschieden, klar. Da kommt dann vielleicht so der Länderflair auch so ein bisschen durch. Gerade wenn man dann nach Italien kommt, dann ja ist so so der italienische Lifestyle, auch was das Essen angeht, kommt da schon sehr, sehr durch. Obwohl sich Südtirol ja eher so zur deutschen, österreichischen Seite hingezogen fühlt. Aber klar, Pizza, Pasta etc. kam in Italien dann eher durch.
Südtirol hat das Beste aus allen Ländern.
Ja, absolut. Also generell das Essen, das können sich ja viele von euch auch vorstellen. Einfach nur krass. Einfach nur krass geil. Nach der körperlichen Anstrengung dann so gut essen zu können, ist einfach ein absolutes Glücksgefühl, was man hat.
Ja. Ich bin 2016, 2017 mal in Südtirol gewesen für 10 Tage. Und ich bin diese 6 Kilo nie losgeworden. Nie. Ich bin da irgendwie mit 84 Kilo hin und mit 90 mhm. Kilo zurück. Und seitdem habe ich nie wieder eine 8 vor meinem Gewicht gehabt. Das ist einfach so irre. Und ich fahre nächste Woche wieder hin. Also ja, vielleicht muss ich mich von einem neuen Ball verabschieden. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber es ist schon echt krass. Das Essen ist einfach so, so geil. Man kann einfach nicht Nein sagen.
Ja, absolut. Ist so. Also ich würde auch am liebsten auch wieder sofort zurück. Also gerade so Südtirol war super. Ich war ja noch auf der, unter anderem auf der Seiser Alm nach der Tour unterwegs, weil ich nicht genug kriegen konnte vom Laufen. Und einfach eine super geile Region da.
Ja. Seiser Alm, da gibt's ja, wir haben ja so eine Tour mal vor Jahren gemacht, die sehr beliebt geworden ist und die sehr viele Besucher auf unsere Seite quasi führt, weil sie die dann nachmachen. Die kann ich sehr, sehr empfehlen. So eine 3-Tier-Tour, ja. Mega cool. Also Seiser Alm ist wirklich wunderschön.
Ja. Den habe ich mir auch schon angeguckt, auch durchgelesen gehabt, jetzt in Vorbereitung auf meine, ich hatte leider nur eine Tagestour auf der Seiser Alm, aber auch an Hütten zum Beispiel vorbeigekommen, die bei euch im Artikel auch sehr stark hervorgehoben wurden und ich auch wärmstens empfehlen kann. Also eine absolut krasse Region, ja.
Ja, hier Grasleitenhütte und so. Das war also wirklich eine ganz, 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 ganz tolle Wanderung, die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Also vielleicht ist das ja was für deine nächste Tour dann.
Ja, absolut.
Gibt es irgendwie so ein ganz persönliches Highlight, was dir in Erinnerung geblieben ist?
Also was mir persönlich in Erinnerung geblieben ist und was vielleicht so ein bisschen vielleicht für den einen oder anderen auch komisch klingt, ist, dass ich tatsächlich allein unterwegs war. Das war eins der Highlights. Warum? Weil ich war vorher immer mal auch allein reisen, deswegen habe ich da kein großes Problem mit. Und einfach so dieses Gefühl der Flexibilität ist einfach großartig. Also es ist vielleicht nicht für jeden geeignet, aber das eigene Tempo bestimmen zu können, viel Flexibilität zu haben in den Stops. Also wie lange mache ich jetzt Pausen? Wann brauche ich die Pause? Welche Arten von Natur finde ich so cool, dass ich mehr Fotos mache oder weniger Fotos mache? Wetter kann man sich viel, viel besser darauf vorbereiten. Ich habe auf dem Weg natürlich auch viele Leute getroffen, mit denen ich mich so unterhalten habe. Ich glaube, die Leute sind noch offener, wenn man allein unterwegs ist, was das Thema Kommunikation angeht. Auf Gipfeln zum Beispiel, das ist ja immer so ein Spot, wo viele Leute auch länger Pausen machen. Das heißt, da ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass man da Leute kennenlernt. Da ist es mir 4-5 Mal bestimmt passiert, dass ich eigentlich so 10 Minuten Pause machen wollte und mich dann 1 Stunde verquatscht habe, über verschiedenste Themen gesprochen habe. Und da einfach diesen Mix zu haben aus, man trifft immer wieder Leute, auf den Hütten ja sowieso, aber auch so die Zeit für sich zu haben, einfach manchmal Musik drin zu haben, um sich zu motivieren, einen coolen Podcast zu hören, wie zum Beispiel, welche zukünftigen Reisen mache ich. Da hast du ja hier viel Content zum Beispiel drin. Ja. Habe ich auch viel genutzt während der Reise. Aber auch so, ja, dann einfach nur der Natur zu lauschen auch. Ich meine, wir hatten vorhin die Kühe, wo man aufpassen muss, dass man das Wasser nicht trinken sollte. Ja, wenn du dann so verschiedene durch so ein Feld läufst, wo du dann so viele, viele Kühe auf einmal hast, dann ja, musst du irgendwie Slalom laufen, was das Thema Kot angeht. Das ist dann auch schon eine Herausforderung. Aber einfach die Kuhglocken, so mein persönliches Geräusch der Alpen, einfach so wahrzunehmen, dass so in Verbindung mit dem rauschenden Wasser, mit dem Wind, der geht, es ist einfach ja mindblowing, würde ich sagen. Also wirklich, das ist absolut krass. Und das so dann für sich wahrzunehmen, sehr, sehr bewusst wahrzunehmen, wenn das Handy auch noch im Flight-Mode ist, war so eins der Highlights. Die Natur natürlich auch ganz, ganz klar. Also jetzt hatte ich auch sehr viel Glück mit dem Wetter. Aber dadurch, dass ich verschiedene Alpenregionen auch überschritten habe, hat sich auch die Landschaft so ein bisschen verändert. Ich war auch so zwischen 800 und so knapp 3000 Meter unterwegs. Das heißt, auch dort ändert sich die Vegetation ja auch von Höhenmeter zu Höhenmeter. Und die spektakulären Sichten, wenn man dann mal auf so einem 3000er steht und man kilometerweit gucken kann, quasi schon von Deutschland, Österreich, gefühlt schon nach Italien runter gucken kann, ist ja absolut faszinierend gewesen. Und das gepaart mit der sportlichen Bewegung, mit der Anstrengung, auch ein gewisses Ziel zu haben, waren definitiv so meine Highlights. Vielleicht ein Highlight noch, was mir in Erinnerung geblieben ist und auch vielleicht ein bisschen komisch klingt, ist, ich hatte einen Regentag dabei, wo ich wirklich 3 Stunden im Regen gelaufen bin, im Nebel auch unterwegs war. Aber das war für mich trotzdem ein Highlight, weil ich mich da noch mehr zur Natur hingezogen gefühlt habe. Also da war ich der Natur so richtig ausgesetzt. Und einfach die Motivation zu haben, ja, es läuft nicht immer alles gut. Man muss aus der Komfortzone raus. Man muss über die eigenen Grenzen eventuell auch gehen. Habe ich an dem Regentag auch erst wieder gemerkt. Klitschnass gewesen, aber egal. Der Weg ist das Ziel. Und deswegen muss ich sagen, war dieser Tag auch ja eins der Highlights bei mir.
Kann ich alles verstehen. Kann ich alles sehr, sehr gut verstehen. Und vor allem, du hast ja gesagt, dieses Leute-Treffen und dann halt statt irgendwie 10 Minuten Pause eine Stunde Pause machen, das passiert mir ja auch total oft. Ich bin ja dieses Jahr zum allerersten Mal sehr viel solo unterwegs, weil Line schwanger ist und ja nicht, also ich mache ja viele Fahrradtouren, die macht sie ja sowieso nicht mit und dann bin ich halt einfach viel solo unterwegs, weil sie halt eben schwanger ist. Und das war ich halt jetzt in 10 Jahren nicht und das finde ich halt cool, wie man halt alleine tatsächlich richtig viele Leute trifft und ich habe da viel drüber nachgedacht, warum das so ist, wenn man unterwegs ist, dass man dann halt eben so die coolsten Leute trifft und wenn man halt in der Stadt oder zu Hause unterwegs ist, diese Leute nicht trifft. Und meine Erklärung dafür ist, dass man sofort weiß, dass man sofort einen gemeinsamen Nenner hat durch die Location, in der man sich gerade befindet.
Ja.
Weil man halt Interesse am Wandern hat oder halt, wenn ich am Fahrrad bin, dann bin ich automatisch, fühle ich mich zu anderen Fahrradfahrern gezogen. Und man fängt einfach ganz andere Unterhaltungen an. Das finde ich eigentlich ganz geil an diesen Solo-Reisen, dass man halt sich mit diesen Leuten unterhält. Und irgendwie finde ich auch ganz nett, also manchmal tauscht man sich aus und tauscht mal Instagram-Kontakte oder halt Telefonnummern aus und manchmal auch gar nichts. Und dann ist es so, ganz kurz waren wir miteinander verbunden und jetzt gehen wir beide unsere Wege und fragen uns, was aus dir irgendwann geworden ist oder wie dein Tag verlaufen ist oder sonst irgendwas. Das finde ich halt einfach irgendwie total cool.
Genau, man hat immer so den gemeinsamen Aufhänger der Reise und ich habe auch einiges über Bergsteigen zum Beispiel gelernt, obwohl ich das selbst persönlich noch nie gemacht habe, definitiv auf meiner Bucketlist gelandet ist. Da findet man irgendwie immer einen Einstiegspunkt und deswegen kann ich absolut unterstreichen, also man kommt so schnell ins Gespräch und die Leute, die da unterwegs sind, die haben ja auch ein ähnliches Mindset, sag ich mal. Und das macht es super, super einfach, da in die Gespräche zu kommen.
Ja, absolut. Das war eine sehr, sehr coole Folge, Patrick. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Wie geht's jetzt für dich weiter? Du bist jetzt gerade, das war ja der Start deiner großen Reise. Also wir kennen uns jetzt ein paar Jahre. Du warst mit uns auf Gruppenreise in Wales waren wir unterwegs. Das ist jetzt dein großer Start deines Sabbaticals, ne?
Ja, richtig, genau. Also im nächsten Jahr habe ich eine Weltreise geplant. Also so eine Art Sabbatical, was ich machen werde. Ich weiß noch nicht genau, wo es mich hintreibt. Ich habe jetzt einen Flug nach Thailand gebucht. Ja, da geht's los. Aber wie es danach weitergeht, keine Ahnung. Werde ich auch nicht vorher planen, sondern mich treiben lassen. Werde vieles auf mich zukommen lassen. Werde sicherlich sehr, sehr viele, sehr, sehr coole Leute kennenlernen. Und werde hoffentlich auch inspiriert durch die Leute vor Ort. Vielleicht durch die Leute, die jetzt hier diesen Podcast auch hören. Und bin ja super flexibel, super offen und super, super gespannt auf die kommende Zeit und das, was mich mindestens nächstes Jahr mal erwarten wird.
Ja, weißt du schon, wie lange du unterwegs sein wirst?
Nein, keine Ahnung. Also ich glaube, der limitierende Faktor wird eher das Budget sein, vermute ich mal. Aber zeitlich habe ich mir keine Grenze gesetzt. Also es kann sein, dass ich nach 4 Wochen sage, boah, ist doch nichts für mich, was ich jetzt mal nicht glaube, aber möglich. Kann aber auch gut sein, dass ich 1 oder vielleicht auch 2 Jahre unterwegs sein werde. Also das Einzige, was ich wirklich plane oder geplant habe, ist der Hinflug. Der Rest wird sich irgendwie ergeben. Und bin damit in der Vergangenheit auch immer sehr gut gefahren, da möglichst flexibel zu bleiben, möglichst offen auch gegenüber Abenteuern sein, weil was ich so gelernt habe auf Reisen ist, das, was einem die Leute vor Ort direkt so eine Empfehlung geben, das ist meistens viel, viel mehr wert als das, was man im Internet lesen kann und teilweise schon 10 Jahre alt ist.
Das stimmt, außer es kommt von Off the Path. Nein, absolut. Ich weiß absolut, was du meinst.
Weil genau, also, aber ihr seid da ja auch immer sehr aktuell.
Ja, wir versuchen es. Aber so ein Reiseblog ist schwer zu betreiben, weil Reiseinformationen sich ständig aktualisieren. Aber ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie es für dich dann weitergeht. Ich werde es weiterhin über WhatsApp-Stories verfolgen können.
Ja, super. Das freut mich zu hören.
Patrick, ich danke dir vielmals für deine Zeit.
Ich danke, dass ich über meine Alpenmarkierung erzählen durfte und hoffe, dass ich möglichst viele von euch da draußen inspirieren konnte.
Ja, also mich auf jeden Fall. Und ja, ich freue mich aufs nächste Gespräch. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Das war's für diese Woche. Vielen Dank an Patrick, dass er sich so viel Zeit genommen hat für den Podcast. Und ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert, vielleicht auch einmal selber eine Alpenüberquerung durchzuführen. Nächste Woche geht's hier spannend weiter. Wir reisen ganz, ganz weit und haben Robert zu Gast. Der hat nämlich, sage und schreibe, 15 Winter in der Antarktis gelebt und dort geforscht. Unglaublich, was er alles zu erzählen hat. Es ist sehr, sehr spannend und ich freue mich, diese Folge nächste Woche mit dir zu teilen. Denk dran, falls du noch nicht gemacht hast, schau auf jeden Fall beim Off the Path Daily Podcast vorbei, denn dort bekommst du noch jeden Tag richtig tollen Reisecontent. Also schau gerne mal vorbei, such einfach nach Off the Path Daily. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Bis dann!